Es gibt eine Zeit des Betens und es gibt eine Zeit des Handelns. Wir sehen gerade im Lukas-Evangelium Kapitel 22, wo wir gerade lesen, sonntags immer, Vers für Vers. Wir sehen Jesus, wie er im Garten Gethsemane mit seinen Jüngern nach dem Passafest ins Gebet geht. Und auch die Jünger dazu auffordert, die Jünger dazu ruft, kommt, betet. Und wir haben auch gesehen, was es für ein Kampf war, den er im Gebet ausgefochten hat. Hier im Lukas-Evangelium steht in Vers 44, als er in Angst war, da steht das Wort Agon. Das bedeutet eigentlich Kampf. Und wir sehen Jesus im Gebet kämpfen, aber die Jünger schlafen ein. Sie schlafen, er kämpft. So ist es bis heute. Wir schlafen, er kämpft. Er kämpft für uns, fortwährend. Paulus sagt es im Römerbrief, Kapitel 8 und auch im Hebräerbrief steht es drin, dass Jesus, der Auferstandene, den wir jetzt nicht sehen können, der aber in der Gegenwart Gottes ist, zur Rechten des Vaters, dass er fortwährend für uns eintritt. Dass er einen Gebetskampf führt für uns. Du siehst es nicht, du hörst nichts davon, du weißt nichts davon vielleicht, aber er tut es trotzdem. Und wir nehmen diese Dinge oft so selbstverständlich hin, wie gesagt, sie sind uns nicht klar. Ein Baby denkt, wenn ich schreie, dann kriege ich meine Milch. Irgendwann merkt das Baby sich das, okay, ich muss nur ordentlich schreien, dann kriege ich meine Milch. Dann kriege ich meine Zuwendung. Das Baby merkt aber gar nicht, ihm ist gar nicht klar, wie sehr die Mutter das Kind umsorgt. Während das Baby schläft, auf das Baby aufpasst. Dem Baby sind die Ausmaße gar nicht klar. Nimmt das alles so selbstverständlich hin. Und wenn wir groß werden, wenn wir Kinder sind, größere Kinder, Jugendliche, irgendwann geht uns dann vielleicht mal ein Licht auf. Es sollte zumindest so sein. Dazu fordert uns das Wort Gottes auf. Es sagt uns Ehre, Vater und Mutter. Warum? Weil Vater und Mutter sich für uns hingegeben haben. Klar, in aller Schwachheit. Ne? Jeder hat das unterschiedlich erlebt. Bei manchen war das vielleicht nicht so stark. Die haben vielleicht auch viele Enttäuschungen und Verletzungen erlebt durch ihre Eltern. Und dennoch ist es so, sie haben uns ins Leben hineingebracht. Sie haben uns aufgezogen. Sie haben sich eingesetzt für uns. Aber wir merken erst nichts davon oder wir nehmen es zuerst als selbstverständlich hin. Und erst später wird uns klar, das Ausmaß eigentlich dessen, was unsere Eltern für uns getan haben. Und dann merken wir, dass wir eigentlich, ja, als wir klein waren, wir konnten doch überhaupt nicht überleben. Wenn sich keiner um uns gekümmert hätte, wir als Babys irgendwo gelegen hätten, was wäre passiert? Wir wären jämmerlich zugrunde gegangen. Wir hätten nicht überlebt. Aber wir haben es nicht gemerkt. Wir haben es für selbstverständlich erachtet. Und so ist es für uns auch. Wir nehmen das als selbstverständlich, dass wir leben, dass wir geschützt und bewahrt werden. Wir werden so viel beschützt und bewahrt. Seine Engel sind um uns. Er ringt ständig im Gebet, im Kampf. Er ist ständig im Kampf für uns. Und wir merken es nicht. Wir geben ihm auch keinen Dank dafür. Wir nehmen so viele Dinge selbstverständlich hin. Und es ist gut, wenn wir Sonntag uns hier versammeln und dann ja auch erinnert werden, aufgerufen werden, dank dem Herrn. Gib dem Herrn Dank. Lob ihn, preis ihn für all seine Güte in deinem Leben. So viele Dinge, die wir als selbstverständlich erachten und die nicht selbstverständlich sind. Und er erkämpft uns diese Dinge im Gebet. Es gibt eine Zeit des Gebetes, eine Zeit des Kampfes. Und jetzt kommen wir sozusagen in die Zeit nach dem Gebet. Und das Wort Gottes lehrt uns, dass wir alle Zeit beten sollen. Es gibt gar nicht diese abgezirkelten Bereiche, okay, jetzt bete ich, jetzt handle ich. Nein, wir haben das Privileg, dass wir alle Zeit, zu jeder Zeit in der Gegenwart Gottes sind, in der Gegenwart Gottes leben, dass wir alle Zeit mit unserem Vater reden können. Also es ist jetzt nichts im Sinne eines Gegensatzes. Wir haben die Zeit des Gebetes, jetzt haben wir die Zeit des Handelns. Aber es gibt tatsächlich doch Zeiten, wo wir intensiv uns dem Gebet widmen. Und das ist auch gut und richtig und wichtig, dass wir das tun, wie Jesus das hier tut im Garten mit den Jüngern. Und dann gibt es eine Zeit, die eben tatsächlich viel stärker geprägt ist von dem Handeln, vom Reden, vom Tun. Diese beiden Phasen gehören hier zusammen. Das Gebet im Garten und die Gefangennahme, wie Jesus gefangen genommen wird. Und für uns ist diese Situation, wo jetzt hier diese ganzen Soldaten kommen und Jesus gefangen nehmen, für uns ist das der Kampf. Wir denken, jetzt bricht der Kampf los. Jetzt kommen die Soldaten. Jetzt wird's kritisch. Aber bei Jesus ist das gar nicht so. Wenn wir Jesus jetzt hier sehen gleich, werden wir sehen, er kämpft gar nicht. Er ist ganz ruhig. Er ruht. Er hat vorher gekämpft. Im Gebet. Und im Gebet hat er diese Festigkeit, diese Stärkung. Ja, Gott hat ja auch seinen Engel gesandt und ihn gestärkt, oder? Selbst Jesus brauchte diese Stärkung. Jesus hat seinen Engel gesandt und ihn gestärkt. Im Gebet hat er ihn gestärkt und aufgerichtet. Im Gebet ist Jesus fest geworden in seiner Entschiedenheit. Ja, ich weiß, was der Wille Gottes ist. Und ja, ich will ihn tun. Aber bei den Jüngern ist es genau entgegengesetzt. Sie haben in der Zeit, wo es darum ging zu kämpfen, geschlafen. Und als es darum ging, ruhig zu sein, haben sie angefangen zu kämpfen. Das Ergebnis sehen wir jetzt. Vers 47 von Lukas 22. Während Jesus noch mit den Jüngern redete, siehe, da kam eine Volksmenge. Und der, welcher Judas hieß, einer von den Zwölfen, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Als aber die, welche um ihn waren, sahen, was es werden würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Durch das Johannesevangelium wissen wir, nicht nur wer hier geschlagen hat, das war Simon Petrus, sondern wir wissen sogar den Namen dessen, der geschlagen wurde. Der Knecht hieß Malchus. Jesus aber antwortete und sprach, lasst es soweit, Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den Hohenpriestern und Hauptleuten des Tempels und Ältesten, die gegen ihn gekommen waren: Seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken? Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Lass uns Stück für Stück einfach durch diese Szene hindurchgehen und sehen, wie Jesus gestärkt durch das Gebet dieser Konfrontation, die jetzt auf ihn zukommt, wie er damit umgegangen ist. Das eine ist, hier schön in der Gemeinde zu sein und ja, unter lieben Leuten, ja, sicher und wohlbehalten. Das andere ist dann, morgen wieder auf die Arbeit zu gehen oder ja, vielleicht heute schon Menschen zu begegnen, in eine Familie vielleicht zu gehen, wo du es mit Ungläubigen zu tun hast, die dich irgendwie fertig machen. Wie gesagt, die Zeit in der Gemeinschaft mit seinen Jüngern, in denen hat er gekämpft. Die Jünger haben geschlafen, wo sie doch auch wach sein sollten und beten sollten. Aber als sie dann in diese Konfrontation hineinkamen, wie reagiert Jesus? Also da kommt diese Volksmenge. Und einer ist dabei, der gehört eigentlich auf die andere Seite, der gehört zu den Zwölfen. Aber er hat sein Herz nicht ganz Jesus geweiht. Er ist nach außen hin ein Jünger gewesen. Er ist immer sonntags in die Gemeinde gegangen. Aber sein Herz war nicht bei Jesus. Sein Herz war nicht ungeteilt bei Jesus. Und Jesus hat ihm gesagt, wie den anderen Jüngern auch, wie er auch uns heute sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du musst dich entscheiden. Auf welcher Seite willst du stehen? Auf welcher Seite willst du heute stehen? Willst du auf der Seite derer stehen, die kommen, um Jesus zu beseitigen, weil er stört? Ihn hinauszunehmen aus deinem Leben? Willst du mitmachen bei denen, die Jesus aus dem Leben generell raustreiben wollen, dass er keinen Raum mehr hat in unserer Mitte, in unserer Gesellschaft, in unserem Land, in unserer Welt? Diese Truppe, die da ankam, die wollten Jesus beseitigen und Judas hat sich eins gemacht mit ihnen. Einer, der mittendrin war unter den Zwölfen. Wo willst du denn zugehören? Willst du zu denen gehören, die bei dieser Truppe mitmacht? Oder willst du bei den Jüngern sein, bei Jesus, an Jesus Seite sein? Du musst dich entscheiden. Wenn du auf der Seite von Jesus dich stellst, wenn du dich entscheidest, ihm zu folgen, heißt das noch lange nicht, dass du eine super Hilfe für Jesus bist. Aber die Entscheidung müssen wir machen, in welches Lager wir gehören. Und Jesus konfrontiert Judas hier auf eine wunderbare, liebevolle Art und Weise. In Matthäus wird uns gesagt, dass er ihn sogar Freund nannte. Freund, warum bist du denn gekommen? Was ist dein Ziel? Was treibt dich an? Er prüft seine Motivation. Er spricht ihm ins Herz hinein. Aber Judas lässt es nicht zu. Er kehrt an dieser Stelle nicht um. Er lässt sich weiter treiben von den finsteren Wegen Satans. Und hier im Lukas-Evangelium finde ich es interessant, dass Jesus auf einen besonderen Umstand hinweist. Er sagt, Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Wisst ihr, Gott hat uns ein wunderbares Geschenk gemacht, nämlich, dass wir nicht alleine sind. Er hat gesagt, als er den Adam gesehen hat, hat er gesagt, oh, das ist nicht gut, dass dieser Mensch alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, einen anderen Mensch. Es muss mehr Menschen, es soll nicht ein Mensch sein. Na, im Kapitel 1 Genesis wird so gesagt, wir wollen Menschen machen, nicht einen Menschen, sondern Menschen machen nach unserem Ebenbild. Gott ist nicht ein Einzelkämpfer. Gott ist nicht, auch Jesus hier im Garten ist ja kein Einzelkämpfer. Was tut er denn nämlich in seinem Kampf, in seiner inneren Anspannung? Er betet, er spricht mit dem Vater. Er ist nicht allein. Gott ist ein Gott. Ein einziger Gott. Nicht mehrere Götter. Aber er ist drei in eins. Die Dreieinigkeit, das Geheimnis der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist so schwer zu verstehen. Aber ich finde, in der Schöpfung drückt sich das aus, dass er nämlich den Menschen nach seinem Ebenbild schafft. Und der Mensch ist eben nicht ein einziges Einzelwesen, sondern er macht zwei, und zwar zwei Wesen, die beide Mensch sind, die sich in so vielen Dingen gleich sind und dann doch auch wieder so verschieden. Und wenn sie einander in Liebe begegnen, dann werden sie, sollen sie eins sein, eine Einheit, Geist, Seele und Leib. Sie sind dann ein Fleisch. Und aus dieser Liebesverbindung entsteht Frucht. Neue Menschen entstehen, Kinder entstehen. So wie Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist eine Einheit bilden in Liebe. Und was passiert? Dieser kreative Schöpfergott in seiner Liebe zueinander, Vater, Sohn und Heiliger Geist, entstehen Kinder. Frucht entsteht. Wir sind da. Und es ist was Wunderbares, oder? Die Zärtlichkeit und Liebe, die das Einswerden in allen Bereichen, als Mann und Frau. Aber darüber hinaus, auch wenn du nicht verheiratet bist, wenn du das entbehrst, wenn du vielleicht sogar Mangel darin leidest. Es gibt auch Leute, die keinen Mangel darin leiden, die haben eine Gabe der Ehelosigkeit. Aber dennoch, auch die, die mit der Gabe der Ehelosigkeit gesegnet sind, auch die haben Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Liebe, nach Zuwendung. Und wisst ihr, was Jesus uns in seinem Wort lehrt, was der Heilige Geist uns durch die Apostel lehrt? Küsst einander. Er sagt, grüßt einander mit dem Bruderkuss. Das war in der Kultur damals ganz war nichts Anstößiges, dass Männer sich geküsst haben. Es gibt heute auch noch Kulturen, wo das nichts Anstößiges ist. Klar, man knutscht sich nicht ab irgendwie, ne? Zungenkuss, nein, vergesst es bitte. So nun nicht. Aber Geschwister, brüderliche Herzlichkeit, bis hinein in die Umarmung, bis in, ja, sogar einem freundschaftlichen, brüderlichen Kuss. Ja, wir haben es schwer, wir distanzierten Deutschen. Oh, 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 oh. Komm mir nicht zu nahe. Komm mir nicht zu nahe. Aber dafür hat Gott uns geschaffen, zu herzlicher Verbundenheit. Ja, auch bis hin zum Ausdruck der Zärtlichkeit. Und all diese Dinge sind dazu da, die hat uns Gott gegeben, um Liebe auszuüben, um Gutes zu tun. Es sind Liebesgaben von unserem Schöpfergott. Und Jesus macht deutlich hier in dieser Situation, Judas, du gebrauchst das Zeichen von Liebe und Freundschaft und inniger Verbundenheit als Mittel Satans. Und so furchtbar ist die Sünde. So furchtbar entstellt sind wir Sünder, dass wir die Zeichen der Liebe und Intimität und Zugewandtheit missbrauchen zu unseren eigenen Zwecken, zu den Zwecken der Finsternis. Gott möchte uns reinigen, dass all diese Dinge, die in uns sind, diese falschen Begierden, dass sie rausgerissen werden aus uns. Sie keinen Raum mehr in uns haben. Gott will uns reinigen, dass unsere Zugewandtheit von Liebe erfüllt ist. Und dass wir die Gaben dieser Zuwendung, diese Ausdrucksformen der Zugewandtheit, der Liebe eben nicht missbrauchen. Sei es zur Befriedigung unserer eigenen Begierden, sei es, dass wir sie gebrauchen zu finsteren, noch finsteren Zwecken wie hier. Vers 49, als aber die, welche um ihn waren, sahen, was es werden würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Ja, wir sehen hier die Jünger, genau das. Sie haben geschlafen und jetzt wollen sie kämpfen. Und Jesus hatte ja gesagt, jetzt ist die Zeit da, dass ihr euch ein Schwert kauft. Und dann hatten sie ihm gezeigt, ja, wir haben hier schon zwei Schwerter. Die waren schon im vorauseilenden Gehorsam, hatten sie schon längst sich zwei Schwerter besorgt. Heimlich. Weil sie merkten, was es da alles für eine Unruhe gab. Und sie wollten ja ihren Jesus verteidigen. Und dann hat Jesus gesagt, ja, seht zu, dass ihr alle jetzt euch noch ein Schwert kauft. Nein, er hat gesagt, kommt, reicht. Zwei ist genug, nachher entsteht hier noch ein Krieg. Das wollte Jesus. Jesus wollte nicht, dass die Jünger hier mit dem Schwert reinschlagen. Das wollte Jesus nicht. Er hat es ihnen gesagt, weil er sagt, es muss erfüllt werden, er ist unter die Gesetzlosen gezählt worden. Ja, er wird als Messias angeklagt werden von den Römern und das bedeutete in der Denke der Römer als Terrorist. Er ist unter die Terroristen gezählt worden. Er war es aber nicht. Er war kein Terrorist. Er war kein Freiheitskämpfer. Er wollte nicht mit dem Schwert die Freiheit erkämpfen. Sein Schwert ist ein ganz anderes, es ist das Wort Gottes, das tief hineindringt, wenn wir es zulassen. Und mit diesem Schwert kämpft Jesus. Wie gesagt, zu Judas in aller Freundlichkeit und Liebe spricht er ihn als Freund an. Er überführt ihn. Das Wort Gottes überführt uns. Es macht deutlich, wovon wir getrieben sind. Als aber die, welche um ihn waren, das sahen, wollten sie reinschlagen. Die Jünger wollen zuschlagen. Und einer von ihnen schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Wir sehen Simon Petrus wieder, eigenmächtig. Er wartet nicht die Antwort ab. Ich weiß ja, was gut und richtig jetzt ist. Und er haut drauf. Weil er empfindet, ja, ich liebe doch Jesus so sehr. Und das kann doch nicht falsch sein, dass ich aus diesem Gefühl der Liebe heraus handle. Das kann doch nicht falsch sein. Geschwister, aber unsere Liebe zu Menschen, sie kann die falsche Motivation, da kann eine falsche Motivation drin sein. Auch unsere Liebe zu Jesus kann eine falsche Motivation tief in uns haben. Und dann hauen wir mit dem Schwert rein und denken, wir machen das Richtige. Weil es doch aus der Liebe zu Jesus geschieht. Die anderen Jünger haben zumindest gefragt. Und der das andere Schwert hatte, hat nicht das Schwert gezogen und reingeschlagen. Also der hat auf die Antwort gewartet. Der war ein bisschen weiser als Petrus. Nicht so impulsiv. Also er schlägt ihm das rechte Ohr ab. Er haut drauf. Und das ist unsere Reaktion. Wenn wir nicht im Gebet sind, wenn wir nicht im Geist sind, wenn wir nicht ruhen, dann sind wir unruhig. Und dann werden wir plötzlich in eine Konfrontation hineingeführt. Und was machen wir aus unserem Fleisch heraus? Wir versuchen mit Gewalt den Sieg zu erringen. Wir versuchen uns durchzusetzen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und wir hauen auf den Tisch und meinen, wir machen es richtig. Weil wir denken, ja, das können wir doch nicht zulassen, dass das jetzt passiert hier. Aber unsere Gewaltakte haben keine Vollmacht. Sie bewirken nicht das, was sie eigentlich bewirken sollen. Oft machen wir es, wenn wir mit der Faust reinschlagen. Es ist nur noch schlimmer. Die Gewaltspirale wird immer weiter nach oben, dreht sich immer weiter nach oben. Wir werden laut, der andere wird laut, wir werden noch lauter, der andere wird noch lauter, wir hauen zu, der andere haut auch zu. Es geht immer so weiter. Jesus sagt, lass es. Lass es. Und Jesus geht noch weiter. Und das ist doch das Krasse, oder? Er berührt diesen Soldaten am Ohr und heilt sein Ohr. Oder wahrscheinlich hat er das erstmal aufgehoben, das Ohr. Ich weiß, ihr stellt euch gerne solche Dinge vor, deswegen erzähle ich das. Ja, wir gucken uns doch die Filme immer an, so, ne? Oder? Also manche von uns. Also hier unter die Männer, ne, die gerne irgendwelche schlimmen Actionfilme und sowas angucken mit viel Blut und so, ne? Also er nimmt das Ohr und er heilt es. Er hat keine Freude daran, dass möglichst viel Blut spritzt, wie wir oft. Also wenn du dir die Filme anguckst, dann denkst du, wir sind doch echt pervers. Wir haben so viel Spaß daran, dass wir möglichst viel Blut fließen sehen. Aber Jesus hat da keinen Spaß dran. Er hat Freude daran, dieses Ohr zu heilen. Das Ohr eines Mannes, der ihn aus der Welt schaffen will. Das ist unser Jesus. Das ist unser Herr. Und wisst ihr, wir haben heute Morgen von Paulus gehört, ne, von Saul, wie er sein hebräischer Name war, der die Juden, der die Christen verfolgt hat. Bis aufs Blut. Der sich gefreut hat, wenn einer umgebracht wurde. Ja, er stand dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. Als Blut geflossen ist. Er hat gesagt, jawohl, richtig so. Er war voller Hass. Und dann lass uns doch das mal lesen, was er schreibt in Römer 5. Und wenn man seinen biografischen Hintergrund weiß, dann merkt man hier, wenn Paulus davon spricht, dann spricht er nicht über etwas Theoretisches, sondern da spricht er etwas von dem, was er selbst in der Tiefe erlebt hat, erfahren hat und wo er so dankbar drüber ist. Aber Geschwister, wir müssen es zulassen, dass wir auch sehen, in diesem wütenden Saul, da bin ich auch drin. Auch ich gehörte zu denen, die Jesus aus der Welt haben wollte. Denn Jesus will ja mein ganzes Leben. Er will mich ganz haben. Er will, dass ich meine Privatgötter wegschmeiße. Er will, dass ich ihm mein Lebenszentrum sein lasse. Um ihn und um ihn allein geht es in meinem Leben. Das ist sein Anspruch, mit dem er kommt. Und das wollen wir nicht. Das wollten wir alle nicht. Insofern waren wir alle Feinde Gottes, Feinde Christi. Und dann steht hier in Römer 5, Vers 6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Denn kaum jemand wird für einen Gerechten sterben. Für einen Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Paulus erinnert sich an seine Zeit, als er noch Sünder war, als er noch getrieben war von ganz anderen Mächten als von der Liebe Gottes. Als er dachte, dass er Gott einen Gefallen tut, indem er andere Menschen fertig macht und zum Schwert greift. Er war so dankbar. Christus ist für mich gestorben, als ich noch Sünder war. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden, der noch kommt. Der Zorn Gottes, der über diese Erde kommen wird. Es ist nicht mehr lange hin bis dahin. Aber er sagt, wenn wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, dann wird er uns davor auch bewahren, vor dem Zorn, der kommen wird. Vers 10, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Ich war ein Feind Gottes. Nicht, dass ich irgendwie ein erklärter Gotteshasser war, dass ich gesagt habe, Gott, nein, danke, ne? Aber ich habe ihn durch die Art, wie ich das Leben, was er mir geschenkt hat, gelebt habe, wie ich mit dem Geschenk seines Lebens umgegangen bin, das er mir geschenkt hat. Dadurch bin ich zum Feind Gottes geworden. Ich stand auf der anderen Seite. Aber wisst ihr was? Er hat den Soldaten, den Knecht des hohen Priesters geheilt. Er hat ein Zeichen gesetzt. Und Geschwister, er hat es für uns getan, aber er hat es uns auch getan, weil wir seine Jünger sind, als Vorbild. So sagt Petrus es in 1. Petrus Kapitel 2. Vers 20. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Also Petrus sagt, wenn ihr geschlagen werdet, weil ihr Böses getan habt, dann ist das eigentlich ganz selbstverständlich. Und wenn ihr dann nicht euch beschwert, sondern diese Strafe hinnehmt, na, da fühlen sich manche schon sehr großartig mit, ne, dass sie die Strafen, die sie verdient haben, klaglos hinnehmen. Petrus sagt, ihr habt da keinen Ruhm. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Wenn ihr so erfüllt seid von der Liebe Gottes wie Christus, dass ihr bereit seid, Leiden auf euch zu nehmen, obwohl ihr es nicht verdient habt, und dann nicht zurückschlagt, nicht das Schwert nehmt, sondern Liebe übt, Gutes tut. Das ist Gnade bei Gott. Da hat die Gnade Gottes in eurem Leben wirklich ihr Ziel erreicht, weil ihr dann Christus ähnlich geworden seid. Und so sagt er weiter, denn hierzu seid ihr berufen worden. Es ist deine, es ist meine Berufung als Christ, als Kind Gottes, Christus ähnlich zu werden, genau in diesem Punkt. Wir sollen ihm ähnlich darin werden, Gutes zu tun, wo uns Böses getan wird. Wir sollen ihm darin ähnlich werden, unsere Feinde, die uns auslöschen wollen, zu segnen, sie sogar zu heilen. Auch das Alte Testament spricht davon. In den Sprüchen steht drin, wenn dein Feind hungert, dann gib ihm was zu essen. Wenn ihn dürstet, dann gib ihm zu trinken. Wir vergelten nicht Böses mit Bösem, sondern wenn wir Böses bekommen, dann vergelten wir mit Gutem. Also, wir sind dazu berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten. Das ist die eine Bedeutung seines Leidens. Es ist für uns, dass du die Liebe Gottes empfangen kannst. Er hat es für dich getan. Aber das Zweite, was auch wichtig ist, ist, er hat euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Beides steckt in dem Leiden Christi drin. sein Erlösungswerk für dich und für mich, für uns alle und sein Vorbild. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Er hat sich in Gottes Hand begeben und hat gesagt, Gott wird es richten. Ich muss hier nicht den Richter spielen. Das war nicht Jesus' Aufgabe. Er war nicht gekommen, um uns Menschen zu richten. So sagt er es im Johannesevangelium. Ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Das ist mein Auftrag. Geschwister, wir müssen wissen, warum wir hier sind. Wir sind nicht hier, um zu richten, sondern um Gottes Mitarbeiter in seinem Rettungs- und Erlösungswerk für diese Welt zu sein. Das ist die Zeit der Gnade, in der wir leben. Es gibt den Tag des Gerichts. Und dann wird Jesus wiederkommen als Richter und nicht als Retter. Der Tag wird kommen. Und wir werden mit ihm herrschen. Wir werden mit ihm Richter sein. Aber erst dann, wenn wir ihm gleich darin geworden sind, unser Leben einzusetzen in dem Rettungs- und Erlösungswerk, was er tun will in dieser Welt. Wenn wir uns gebrauchen lassen als Teil des Werkes Gottes. Wenn wir ihm gleich geworden sind, darin zu dienen, haben wir ja vor 2 Wochen gesehen, dann werden wir auch mit ihm erhöht sein, als Menschen, die durch das Dienerherz, was Gott in ihnen geformt hat, auch zu regieren zu können, wie Christus regieren wird. Wenn wir Herrscher werden, ohne dass wir zu Dienern geworden sind, werden wir böse Herrscher sein, wie die Herrscher dieser Welt so sind. Erst wenn Jesus in uns Gestalt gewinnt, können wir mit ihm regieren. Und diese Welt braucht gute Regierung. Und Christus wird herrschen, er wird der gute König sein, der König aller Könige. Aber er wird nicht alleine regieren, sondern mit allen denen, die in sein Ebenbild umgeformt wurden. Lass uns prüfen. Wo begegnen wir diesen Menschen, die Christus auslöschen wollen, die Christus beiseite schieben wollen? Sei es dadurch, dass sie das aktiv tun, indem sie gegen den Glauben vorgehen, indem sie böse Sprüche machen oder Spott und Hohn ausgießen, oder sei es bei denen, die gar kein Wort über Gott verlieren, denen einfach der Glaube egal ist, die deswegen Jesus zur Seite schieben. Du hast doch viele davon in deinem Leben, oder? In deinem Umfeld, in der Familie, in der Nachbarschaft, auf der Arbeit, in der Klasse, im Studium. Jesus hat uns gezeigt, wie wir mit diesem Kampf umgehen sollen, in dem wir stehen. Er hat uns ein Vorbild hinterlassen. Er sagt, kämpf den guten Kampf des Glaubens zuallererst und vor allen Dingen im Gebet. Indem du darum ringst, dass Gottes Wille in deinem Leben geschieht. Dass du das sein kannst, was du sein sollst in dieser Welt, nämlich Licht und Salz. Und das müssen wir erringen im Gebet. Das kommt nicht so. Weil unser Fleisch dem entgegensteht. Und wenn wir nicht beten, wenn wir nicht kämpfen, dann siegt das Fleisch und dann reagieren wir fleischlich, so wie die Jünger im Garten reagiert haben. Wir nehmen das Schwert, wir hauen drauf. Wir nehmen den Holzhammer und hauen drauf. Wir schlagen um uns und versuchen gewaltsam Jesus zur Herrschaft zu bringen. Und es gelingt nicht, weil es nicht der Weg Jesu ist. Stattdessen sollen wir unsere Feinde lieben und segnen. Es betet für die, die euch verfolgen. Seht ihr, wie wichtig das Gebet ist in dem Ganzen? Meistens ist es auch der erste Schritt, wenn wir in diesen Konfrontationen stehen. Durch das Gebet werden auch unsere Handlungen verändert. Wir bekommen das richtige Herz, so wie Jesus das richtige Herz in dieser Situation hatte. Er konnte sich voll und ganz darauf verlassen. All das, was hier passiert, ist unter Kontrolle meines Vaters. Und das ist es, warum wir gewalttätig werden, weil uns die Dinge außer Kontrolle geraten. Uns wird der Boden unter den Füßen weggezogen, wir wissen nicht, was wir machen sollen, und dann nehmen wir unser Schwert und hauen drauf. Die andere Sache, die wir auch machen, was die Jünger hier auch machen, was hier nicht ausdrücklich bei Lukas steht, aber bei Matthäus und Markus wird uns das klar vor Augen geführt. Die Jünger, nachdem Jesus gefangen genommen worden ist, was haben die gemacht? Sie sind weggelaufen. Dies sind die beiden Optionen, die wir oft haben in Konfrontation aus unserem Fleisch heraus. Entweder wir schlagen drauf oder wir machen die Biege. Wir fliehen. Wir hauen ab. Wir ziehen uns zurück. Wir sagen nichts mehr. Wir stellen uns nicht. Und Geschwister, ich bin so begeistert über Jesus, wie er hier im Garten so ein mutiger Mann ist. Der steht zur Wahrheit. Er bekennt die Wahrheit. Er sagt, Judas, was machst du da? Er sagt auch den hohen Priester und den Knechten des Hohepriesters, er sagt, was macht ihr denn da? Warum behandelt ihr mich wie einen Verbrecher? Ich bin noch täglich bei euch im Tempel gewesen. Was macht ihr hier? Er bekennt die Wahrheit. Er zieht sich nicht zurück. Er konfrontiert die Leute mit ihrer ungerechten, gottlosen Art und Weise. Ja, das ist jetzt eure Zeit. Die Macht der Finsternis ist am Werk. Aber er tut es nicht lieblos. Er tut es nicht aus einer überheblichen Perspektive heraus. Ja. Nein, er tut es voller Barmherzigkeit und Liebe und heilt einen dieser Knechte, schenkt ihm sein Ohr zurück. Er lässt sich auch gefangen nehmen, er hält die Hände hin. Sagt hier, bitte, bindet mich. Jesus ist so anders, oder? Und es ist so wunderbar, dass er es für uns gewesen ist. Ohne Sünde ist er geblieben. Von der Liebe Gottes erfüllt, gestärkt, aus dem Gebet heraus, aus dem Gebetskampf herausgekommen, hat er in dieser Situation standgehalten und ist ohne Sünde geblieben. In der Liebe Gottes, im Plan Gottes, im Willen Gottes geblieben. Trotz dieser heftigen Konfrontation. Aber Gott will das mit dir und mit mir genauso machen. Und wir sehen es dann bei den Jüngern. Als sie dann den Auferstandenen erlebt haben, als sie die Kraft des Heiligen Geistes in sie gekommen ist und sie umgestaltet wurden, als die Kraft des Heiligen Geistes auch auf sie kam zu Pfingsten, haben sie genau das gehabt. Sie konnten in der Konfrontation die Wahrheit bekennen, ohne lieblos und hart zu sein. Sie konnten in Liebe diesen Menschen begegnen, die ihre Feinde waren. Und sie konnten sich freuen, wie Petrus das beschrieben hat. Sie wussten, boah, was Gott in mir getan hat, dass ich jetzt in dieser Situation so handeln konnte, dass ich diese Leiden ertragen konnte und auf mich nehmen konnte und dann auch noch die Leute segnen konnte. Das ist alles Gottes Gnade. Bin begeistert darüber, was Gott tut, in meinem, wie er mich umwandelt. Und Petrus hat das auch so erlebt. Er kann es immer noch nicht lassen. Jesus hat es ihm gesagt, du wirst es nicht schaffen aus deiner eigenen Kraft. Und dennoch will er ja, er liebt ja Jesus und er kann es nicht zulassen. Er geht hinterher. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters, steht hier bei Jesus in Vers 54. Petrus aber folgte von Weitem. Als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in ihre Mitte. Es sah ihn aber eine Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn scharf an und sprach, auch dieser war mit ihm. Ist dir das schon mal passiert, dass du in der Runde saßt und irgendwer gesagt hat, in der großen Runde, ne, sagt, dann zeigt auf dich und sagt, der glaubt ja auch an Jesus. Du bist doch auch irgendwie Christ, oder? Was sagst du denn dazu? Und alle gucken dich an und denken, was ist das für ein Außerirdischer? Er aber leugnete und sagt, Frau, ich kenne ihn nicht. Er ist so von der Angst erfüllt, was passieren könnte, wenn er sich jetzt zu Jesus stellt, wenn er sich jetzt zu Jesus bekennt, dass er lieber sagt, nee, ich kenne Jesus nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer und sprach, auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin es nicht. Und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte ein Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte, bevor ein Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus versagt auf ganzer Linie, ja. Und der Hahn kräht. Und dann steht hier in Lukas, dass Jesus sich umdrehte und ihn anblickte. Was war das für ein Blick? Ich weiß, wie ich Petrus angeguckt hätte. Ja. War ja klar. Hab ich dir nicht gesagt? Ich glaube, dass Jesus ihn mit dem Blick angeguckt hat, wie er ihn auch angeguckt hat, als sie zusammen dann einige Tage später, als Jesus auferstanden war, am Feuer saß und ihm gesagt hat, Petrus, liebst du mich? Er liebt uns und er liebt Petrus. Und dass er ihm das gesagt hat, dass es passieren wird, war eben nicht, weil er lieblos war oder weil er ihm zeigen wollte, was für ein toller Hecht er ist, dass er in die Zukunft sehen kann und in Petrus Herz. Darum geht es alles nicht. Bei uns geht es darum, aber bei ihm geht es nicht darum. Es ist seine Liebe, die aus diesem Blick spricht. Sie sagt, ich liebe dich. Kannst du dich auch an das Wort noch erinnern? Ich bete für dich. Was hat der Petrus gesagt? Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dann eines Tages zurückkommst, dann stärke deine Brüder. Das ist sein Herz. Ich habe für dich gebetet, Petrus. Aber für Petrus ist es erstmal dieser Zusammenbruch. Und das ist auch wichtig, dass Petrus stolz in sich zusammenbricht. Dieses Kartenhaus, was er aufgebaut hat. Mit aller Kraft immer noch versucht hat, dieses Kartenhaus aufrechtzuerhalten. Und dann bricht es zusammen in diesem Moment, als der Herr ihn anblickt, als er den Hahn hört. Der Herr blickt ihn an. Und was passiert? Er erinnert sich an das, was Jesus gesagt hat. Und Geschwister, uns blickt der Herr auch an. Nicht mit Augen, die man sehen kann. Aber sein Heiliger Geist ist es. Johannes 14, Vers 26. Oder Vers 25. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist möchte dich erinnern an das, was Jesus gesagt hat. Warum? Damit du damit dein Kartenhaus, was du dir aufgebaut hast, zusammenbricht. Und manchmal ist das so, dann spricht er hinein in dein Leben und du brichst zusammen, wie Petrus hier zusammenbricht und erkennst, boah, ich habe mich so versündigt. Und ich habe gedacht, ich krieg's hin, aber ich habe es nicht hingekriegt. Und Petrus ist verzweifelt. Er sieht einfach sein Versagen auf ganzer Linie. Er wollte so viel. Seine Liebe zu Jesus war so stark, aber er hat es einfach nicht hingekriegt. Er wusste nicht wie. Er ist eingepennt, als Jesus es am meisten brauchte. Er hat das Schwert gezogen und reingeschlagen, wo sein Herr gesagt hat, lass es. Das ist nicht der Weg. Ich will ihn heilen. Und er verleugnet seinen Herrn, obwohl er doch eigentlich nichts lieber wollte, als nahe bei ihm zu sein und vielleicht sogar mit ihm alles zu durchleiden, was er durchleiden muss. Und so geht er hinaus und weint bitterlich. Und das ist so wichtig, dass wir an diesen Punkt kommen, wo wir erkennen, es liegt nicht an uns, an unserem Wollen, an unserem Machen, an unserem Tun. Wir können es nicht. Wir können Gott nicht wohlgefällig sein. Aus uns heraus geht es nicht. Es muss erst die Kraft des Heiligen Geistes in uns kommen, damit wir es tun können, damit wir seinem Beispiel folgen können. Petrus musste erkennen, dass er kein Held ist. Er musste erkennen, dass er nicht der Freund ist, der er sein wollte, damit Jesus ihn umformen konnte, neu machen konnte. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns liebst. Du siehst, wo jeder Einzelne von uns steht. Du kennst unsere Herausforderungen, unsere Konfrontationen auf der Arbeit, in der Schule, im Studium mit den Studienkollegen, in der Familie, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis. Du siehst, wie die Mächte am Werk sind, die dich raushaben wollen aus dieser Welt. Herr, und wir wollen deine Zeugen sein. Wir wollen dich bekennen vor der Welt, vor der Sichtbaren und Unsichtbaren. Herr, aber wir können es nicht. Wir sind zu schwach, wir haben zu viel Angst vor Menschen. Wir sind aus dem Fleisch nicht fähig dazu. Herr, bitte hilf du uns, dass wir echt beten, heute beten, damit wir morgen standhalten können. Herr, bitte, hilf du uns, deinen Willen zu tun. Fülle du uns mit deinem Geist. Wie Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Herr, wir sehen dich, wie du erfüllt mit Liebe warst in diesem ganzen Leiden, wodurch du hindurchgegangen bist. Wie du eins warst mit dem Vater. Und wie du Menschen gedient hast, egal ob sie gegen dich standen oder ja, scheinbar für dich. Letztendlich waren sie alle gegen dich, Herr. Haben dich alle im Stich gelassen. Aber du bist voller Liebe gewesen und hast die Liebe Gottes zu uns Sündern bezeugt. Von Anfang bis zum Ende. Herr, und du möchtest, dass auch wir Zeugen dieser Liebe sind. Herr, wirke dieses Werk in uns, Herr. Wir können es nicht tun. Wir beten. Herr, fülle uns mit deinem Geist, dass wir deine Zeugen sind, dass wir Weisheit haben, dass wir Liebe haben, dass wir Frieden haben, dass wir Vertrauen, tiefen Glauben haben in deine Macht, in deine Kraft, in deinen Plan, dass wir leidensfähig sind. Herr, all das wirkt deine Liebe in uns und wir beten, dass du deine Liebe ausgießt in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, auch heute. Für diesen Tag und für die kommenden Tage. Amen.